Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Es sind die letzten Stunden, die zu einer Einigung führen könnten im Streit zwischen den Gewerkschaften der Drehbuchschreiber in Hollywood und den Filmstudios. Bleibt sie aus? Treten zehntausende Schauspieler mit in den Streik? Der Druck ist enorm. Die Auswirkungen dann auch. Ein Thema in dieser Fazitausgabe. Von den unzähligen Printmagazinen, die Opfer des Kahlschlags bei Gruner und Jahr wurden, könnte eines eine neue Heimat beim Spiegel finden, und zwar die Art, Deutschlands älteste Kunstzeitschrift. Wir fragen, was hat der Spiegel davon? Und ein großer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ist gestorben, Milan Kundera, der Mann, der mit einer Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Prager Frühlings weltberühmt wurde. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins wurde millionenfach verkauft. Und was sagt der Schriftsteller bzw. sagte der Schriftsteller über das Romaneschreiben?
Der Roman ist die Kunst der Ironie. Seiner Struktur nach, seinem Wesen nach, ist der Roman vehement anti-ideologisch eingestellt.
Milan Kundera, 94 Jahre wurde er alt. Wir erinnern gleich an ihn zusammen mit dem Schriftsteller Jaroslav Rudisch. Er blieb Zeit seines Lebens lieber im Hintergrund, gab selten Interviews, trat kaum an die Öffentlichkeit. Dabei hatte Milan Kundera es mit seinem Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins doch zu Weltruhm gebracht. 1984 erschien, 1988 mit Juliette Binoche verfilmt, war es eine Geschichte, die für viele, gerade auch junge Menschen, in Ost wie West zur Pflichtlektüre, zum Pflichtfilm wurde. Romantisch, politisch und reich an philosophischen Gedanken. Der Prager Frühling und sein Ende waren für Kundera folgenreich. Seit Mitte der 1970er Jahre lebte er in Frankreich, wo er jetzt auch im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Ein Nachruf von Marianne Allweis.
Das Leben ist so leicht. Es ist wie ein Entwurf, den wir aber nie ausführen oder korrigieren können.
Der Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins begründete seinen Weltruhm.
Diese Leichtigkeit kann ich nicht ertragen.
Eine Dreiecksgeschichte vor dem Hintergrund des Prager Frühlings und dessen Niederschlagung.
Ich bin nicht stark genug dafür. Ich bin schwach. Und geh zurück ins Land der Schwachen.
Theresa!
Die Verfilmung aus den USA traf nicht seinen Geschmack. Auch gegen schablonenhafte Interpretationen seiner Werke wehrte sich Kundera zeitlebens.
In unserem dümmlicherweise völlig politisierten Jahrhundert verstehen die Leute nicht mehr, einen Roman wirklich als einen Roman zu lesen. Sie wollen vielmehr im Roman die Illustration vereinfachter politischer Thesen sehen. Ganz besonders, wenn es sich um einen Romanschriftsteller handelt, der aus dem sogenannten Osten kommt.
Milan Kundera wurde am 1. April 1929 in Brünn geboren. Er studierte Musik und Literatur, wechselte dann an die Filmfakultät, wo er später als Professor für Weltliteratur unterrichtete. Als Abiturient trat er zunächst enthusiastisch in die Kommunistische Partei ein. Wegen feindlichen Denkens wurde er zwischenzeitlich ausgeschlossen. Kundera wurde 1968 zu einer Galionsfigur des Prager Frühlings. In seinem Roman Der Scherz rechnete er mit dem Stalinismus ab. Als sowjetische Panzer die Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz niederwalzten, wurde er mit einem Publikationsverbot belegt. 1975 nahm er einen Lehrauftrag in Frankreich an.
Die Existenz eines Dauer-Emigranten deprimierte mich. Dennoch kann ich mich nur dort aufhalten, wo ich arbeiten kann. Und momentan ist das eher in Frankreich möglich als in der Tschechoslowakei.
So Kundera in einem seiner seltenen Interviews. Nach seinem Buch Vom Lachen und Vergessen entzogen ihm die Kommunisten die Staatsbürgerschaft. Er wurde Franzose und schrieb seine letzten Romane bis hin zum Fest der Bedeutungslosigkeit auf Französisch. Auch nach der samtenen Revolution blieb die Beziehung Kunderas zu seiner Heimat kühl. Ihn verletzten umstrittene Anschuldigungen, er habe als Student einen Kommilitonen an die Kommunisten verraten. Ich bin vollkommen überrascht von etwas, was ich nicht erwartet habe, was ich gestern noch nicht wusste und was nicht passiert ist. Wenn Kundera nach Tschechien reiste, dann inkognito. Dennoch würdigte der tschechische Rundfunk seinen 90. Geburtstag ausführlich.
Když jsem se vzbudil, bylo už skoro půl deváté a představoval jsem si Agnes.
Im selben Jahr erhielt Kundera die tschechische Staatsbürgerschaft zurück. Seine Bibliothek und sein Archiv vermachte er der Mährischen Landesbibliothek in Brünn. Kunderas größter Wunsch blieb es bis zuletzt, als Schriftsteller hinter seinem eigenen Werk zu verschwinden. Als Mensch annulliert zu werden und keine andere Spur zu hinterlassen als die gedruckten Bücher.
Ein Schriftsteller, der nur gedruckte Bücher als Spur hinterlassen wollte, Milan Kundera, ist im Alter von 94 Jahren gestorben und ja, hat dann sicher doch auch über seine Bücher hinaus viele Spuren hinterlassen. Zum Beispiel bei dem Autor, Dramatiker und Musiker Jaroslav Rudisch, der 1972 in der Tschechoslowakei geboren wurde. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Eine Galionsfigur des Prager Frühlings, so wurde Milan Kundera eben im Nachruf genannt. Ist er für Sie auch so untrennbar mit diesem Kapitel der tschechischen Geschichte verbunden? Das ja, muss man dazu sagen, mit zunehmendem Abstand auch ein bisschen zumindest aus deutscher Perspektive in Vergessenheit gerät.
Ja, tatsächlich ist natürlich das alles viel präsenter und viel mehr da bis heute als in Deutschland. Ich meine jetzt bei uns in Tschechien oder in der ehemaligen Tschechoslowakei, sicher auch in der Slowakei. Prager Frühling, das war ein schwerer, brutaler Einschnitt. Ich meine jetzt die Zerschlagung vom Prager Frühling. Ich bin Jahrgang 72, aber meine ganze Generation lebte sozusagen im Schatten von dieser Okkupation von 1968, die Milan Kundera in seinem weltberühmten Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Eins thematisiert hat. Und wenn man über diese Zeit nachdenkt, dann muss man immer wieder auch dieses Buch, diese großartige Geschichte auch dabei haben. Das ist ein großartiges Buch.
Ja, wir haben heute beim Gespräch in der Redaktion auch nochmal festgestellt, dass die unerträgliche Leichtigkeit des Seins gerade für die um 1970 herum Geborenen ja so der Roman der Stunde war, und zwar auch in Deutschland, Ost wie West.
Ja.
Das ist wahrscheinlich für Sie, der Roman war ja auch, glaube ich, eher so Bückware in der Tschechoslowakei, nochmal ganz anders gewesen, oder?
Natürlich. Das ist wirklich spannend. Also die ersten Westreisen von mir, ne? Wen haben die Westdeutschen gekannt oder Österreicher? Zwei Namen, Milan Kundera und Václav Havel. Alle haben diese unerträgliche Leichtigkeit des Seins gelesen, auch die anderen Bücher von Milan Kundera. Und tatsächlich bei uns war das gar nicht so einfach, weil viele Tschechen haben das Buch erst mit Verspätung von fast 22 Jahren gelesen. Das Buch ist zwar in einem Exilverlag 1985 erschienen in Toronto, in Kanada. 68 Publishers, hier ist der Verlag, geleitet von Josef Skorecký. Das war ein anderer wunderbarer, großartiger tschechischer Schriftsteller dieser Zeit, aber es sind nur ein paar tausend erschienen und von diesen ein paar tausend sind nur ein paar hundert in die Tschechoslowakei gekommen. Die wurden ordentlich reingeschmuggelt in den Zügen, in den Autos, in dem doppelten Bogen von einem Wohnwagen, und trotzdem hat sich das Buch verbreitet in der Bevölkerung. Also man wusste, es gibt diesen Roman von Milan Kundera über das Prager Frühling, dieser sehr traurige, aber unglaublich rührende und schöne und große Liebesgeschichte von Tomáš und Teresa, die jeder kennt. Und wir haben das viele auch gelesen, obwohl wir das nicht gelesen haben, wenn Sie mich jetzt verstehen. Es wurde viel über das Buch erzählt und ich habe zum Beispiel das Buch zuerst auf Deutsch gelesen. Und ich war nicht die Ausnahme. Es gab Freunde, die das auf Französisch, auf Englisch oder sogar dann später auf Polnisch gelesen haben. Also natürlich, wir kennen alle und haben alle die frühen Bücher von Kundera gelesen. Für uns Tschechen ist von großer Bedeutung vor allem sein Roman Der Scherz, wo er auch mit der Zeit des Stalinismus in der Tschechoslowakei schreibt, und auch die Kurznovellen oder Kurzprosen, Kurzgeschichten in der Tat, aber eigentlich sind das so kleine Novellen, die dann unter dem Titel Das Buch der lächerlichen Liebe auf Deutsch auch erschienen ist. Das zählt für viele Leser in Tschechien zu The Best Of von Milan Kundera. Ich mag das Buch auch unglaublich gerne.
Haben die Texte von ihm Sie denn auch politisch geprägt?
Auf jeden Fall, wenn man über das Prager Frühling nachdenkt, aber auch wenn man über unser Mitteleuropa nachdenkt. Milan Kundera hat uns Tschechen und auch die Slowaken als Teil von unserem, von einem Mitteleuropa verstanden, das 1945 in der Tat dem westlichen Europa entrissen wurde. Ne? Plötzlich war die Hauptstadt oder waren die kulturellen Zentren von unserem Mitteleuropa nicht mehr München, Berlin oder Wien. Aber plötzlich war das die Moskau und der hat immer wieder auch die tschechische Literatur und auch, glaube ich, sein Schreiben verstanden als Teil einer großen europäischen Erzählung. Ich bin zum Beispiel wirklich zu einem Osteuropäer erst nach der Wende geworden. Also wir haben uns immer als Mitteleuropäer vor der Wende verstanden. Erst als ich 1990 in Bayern war, sagte jemand zu mir, ah, ihr aus dem Osteuropa. Ne? Und da musste ich immer wieder auch an Milan Kundera denken, der das auch immer wieder zum Thema gebracht hat. Und auch jetzt, wenn wir über den Krieg in der Ukraine nachdenken, ja, ich glaube auch, dass viele Ukrainer mit seiner Idee von Mitteleuropa irgendwie so viel anfangen könnten.
Was würden Sie sagen, was war sprachlich sein Stil?
Also, was ich tatsächlich an ihm bewundere als Autor, und das habe ich in der Tat versucht, auch bei der Lektüre, während der Lektüre zu lernen als Autor, dass da in der Tat nichts Überflüssiges ist. Also wie er mit dem Text arbeitet, da stimmt einfach alles, jedes Wort, jeder Satz, jeder Absatz, der schreibt tolle Dialoge und unfassbar toll ist diese wirklich bezaubernde Leichtigkeit, mit der er die Philosophie, mit der Geschichte, mit der Erotik, mit der Erzählung, ja, die Melancholie mit Humor und natürlich mit viel Ironie verbinden kann. Das ist einzigartig. Und ich glaube, das ist sein Vermächtnis auch für die, nicht nur tschechische Literatur, aber für die europäische Literatur. Mhm. Und wenn man über die unerträgliche Leichtigkeit des Seins nachdenkt. In der Zeit des Krieges in der Ukraine, ja, dann muss ich nur vorstellen, wie viele ähnliche Geschichten wie Tomasz und Teresa im Schatten von diesen Panzern jetzt gerade in der Ukraine zu beobachten sind. Ja, also das ist ein hochaktuelles Buch, nicht nur wegen der großartigen Liebesgeschichte, aber auch wegen des politischen Inhalts. Diese Freiheit und Leichtigkeit des Erzählens, die können einfach auch die schwersten Panzer nicht überrollen und zerstören.
Jaroslav Rudisch, Autor des Romans Winterbergs Letzte Reise und des Comics Alois Nebel über seinen Landsmann Milan Kundera, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Herr Rudisch, für das Gespräch.
Ich habe auch zu danken. Vielen, vielen Dank.
Ab morgen könnten Zehntausende SchauspielerInnen in Hollywood ihre Arbeit niederlegen, dann nämlich, wenn es zu keiner Einigung in diesem fast zehnwöchigen Streik der US-Drehbuchschreiber kommt. Die Deadline ist 0 Uhr kalifornischer Zeit, also 9 Uhr morgen früh bei uns. Der Druck, der scheint enorm, der Rückhalt aber auch sehr groß zu sein. Die Bedingungen für die Drehbuchschreiber wie auch am Set haben sich verschlechtert. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Film wird auch als echte Bedrohung für die SchauspielerInnen wahrgenommen. Arne Bartram in Los Angeles. Was genau sind denn da jetzt die Forderungen der Gewerkschaften?
Also es gibt zwei Bereiche. Der erste Bereich ist ganz klassisch das Thema Geld. Die Schauspieler, die wollen bessere Löhne und sie wollen vor allem auch endlich Bonuszahlungen haben von den Streaming-Diensten, die ja immer wichtiger werden, wie Netflix und Co. Wenn dort nämlich eine Serie oder ein Film besonders gut läuft, besonders oft angeschaut wird, dann wollen die Schauspielerinnen und Schauspieler dafür auch einen extra Bonus bekommen. Und der zweite Bereich, das ist das Thema künstliche Intelligenz. Da gibt es viele Schauspieler, die Angst davor haben, also vor allem so die B-Schauspieler, nicht irgendwie die großen Stars werden könnten. Also dass man beispielsweise sie nur für weniger Drehtage bezahlt und dann beim Rest sagt, den setzen wir dann mit Hilfe von Computertechnik mit einer künstlichen Intelligenz ein.
Und dass das geht, haben wir ja gerade gesehen bei Harrison Ford im neuen Indiana Jones, also genau, dass ja, da künstliche Intelligenz jetzt schon eingesetzt wird. Also es passiert schon, es könnte sich natürlich noch ausweiten. Was genau fordert die Gewerkschaft da?
Es werden klare Regeln gefordert, also dass man einen Vertrag abschließt zwischen den Schauspielern bzw. ihrer Gewerkschaft auf der einen und eben den Produzenten auf der anderen Seite, um klar zu sagen, das sind die Bereiche, in denen dürft ihr künstliche Intelligenz einsetzen, denn das wird ja nicht komplett ausgeschlossen. Ich habe mit einer Schauspielerin hier gesprochen, die zum Beispiel gesagt hat, sie findet es durchaus in Ordnung für gefährliche Stunt-Szenen, wenn man dort eben sagt, das lässt man am Computer animieren, da müssen sich nicht Menschen unbedingt in Gefahr bringen, wenn das eben nicht notwendig ist, aber dass eben ganz klare Grenzen gesetzt werden.
Im Falle einer Nichteinigung werden Zehntausende streiken. Man muss an dieser Stelle vielleicht nochmal betonen, es treten da nicht alle SchauspielerInnen in Streik, sondern lediglich die Film- und Serienschauspielerinnen. Was bedeutet das denn für Hollywood zum Beispiel auch für die Filmstars?
Denn das würde bedeuten, dass viele Filmstarts nicht zu halten sind. Das ist ja jetzt schon so, dass die Drehbuchautoren seit 2 Monaten streiken, was schon jetzt dazu geführt hat, dass viele Filmstarts verschoben wurden. Beispielsweise Avatar 3, eine Fortsetzung, auf die viele Fans warten. Die wurde von 2024 auf 2025, also ein Jahr lang nach draußen verschoben. Und das würde halt bedeuten, dass auch Filme, die schon in der Produktion sind, die gedreht werden, nicht mehr weiter gedreht werden könnten. Übrigens auch nicht nur hier in den USA, sondern eben auch überall in der Welt, wenn da Hollywood-Schauspieler dran beteiligt sind.
Mhm. Gibt es denn eigentlich Prominente, die diesen Streik unterstützen, sich solidarisieren, obwohl sie eigentlich nichts befürchten müssen?
Ja, die gibt es. Es haben vor einigen Tagen oder vor rund 2 Wochen über 1000 Schauspieler hier aus Hollywood einen Brief geschrieben an die Verhandlungsführer der Schauspielergewerkschaft, in denen sie eben dazu auffordern, sich nicht auf einen Minimalkompromiss mit den Produzenten einzulassen, sondern eben doch auch hart zu verhandeln und ein gutes Ergebnis, gerade im Punkt eben künstliche Intelligenz zum Beispiel, für die Schauspielerinnen und Schauspieler rauszuholen. Und bei den Unterzeichnern sind prominente Namen dabei wie Meryl Streep oder eben auch der Schauspieler Neil Patrick Harris, den viele vielleicht noch aus der Serie How I Met Your Mother kennen.
Mhm. Und wie sehen denn jetzt die Chancen aus für eine Einigung in den kommenden Stunden? Womit rechnen Sie?
Ich sehe, es ist schwierig zu sagen, aber die Hinweise sind doch eher, dass es keine rechtzeitige Einigung gibt, weil da eben ganz, ganz große Fragezeichen bei vielen Punkten sind. Ich denke mal, beim Thema Geld, da könnte man sich vielleicht noch einigen, aber gerade eben dieser Punkt künstliche Intelligenz, das ist natürlich ein weites Feld und da jetzt in so kurzer Zeit genaue Regeln festzulegen, das halte ich doch für sehr schwierig, weil natürlich auch die Produktionsfirmen immer mehr unter finanziellem Druck stehen. Es gibt ein immer breiteres Angebot, einen immer größeren Konkurrenzkampf und natürlich müssen auch die dort sparen und da ist natürlich die KI, die künstliche Intelligenz, eine gute Möglichkeit. Und ich glaube nicht, dass die sich das so einfach aus den Händen nehmen lassen. Auf der anderen Seite die Schauspielergewerkschaft, die eben auch unter Druck steht, jetzt einzuschreiten, bevor es möglicherweise zu spät ist aus ihrer Sicht und das Ganze sich verselbstständigt hat, der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also da treffen wirklich zwei harte Fronten aufeinander und es bleibt spannend, ob sie es schaffen, in den nächsten Stunden da noch die großen Fragen aus dem Weg zu räumen.
Arne Bartram, Korrespondent in Los Angeles über den Streik der DrehbuchautorInnen in Hollywood, der sich schon in wenigen Stunden zu einem Streik der TV- und Serienschauspieler auswachsen könnte. Und Sie haben es gehört, wir hatten da so ein kleines Leitungsproblem. Dafür entschuldigen wir uns. Diese Woche starten 2 französische Filme in den deutschen Kinos, beide von Frauen gedreht. Zum einen mit Liebe und Entschlossenheit von Claire Denis und mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Zum anderen Rodeo von Lula Kivoran, einer Regie-Newcomerin. Es geht um eine junge Bikerin, die sich in der männlichen Szene Anerkennung verschaffen möchte, mit allem Drum und Dran, illegalen Rennen, Diebstahl von teuren Maschinen und so weiter. Jörg Taschmann, das hört sich mal nach einem interessanten Sujet an. Was ist das denn für eine Frau?
Also Julia ist sehr jung, die ist vielleicht höchstens 19, 20, stammt aus bescheidenen Verhältnissen und sie liebt Motorräder, hat sie schon immer geliebt. Und von Jungs und Männern wird sie eben bei so illegalen Rennen, das sind die Riders, so nennt man das sogar in Frankreich, einfach nicht ernst genommen. Und sie klaut gerne auch mal teure Maschinen nach einer Probefahrt, dann gibt sie immer als Pfand ihre Handtasche, kommt aber mit dem Gefährt dann nicht wieder. Und da landet sie dann schnell bei so einer kleinkriminellen Gang, entwendet dann professionell teure Maschinen, schläft aber auch nur in der Werkstatt Großstadt und scheint irgendwie auch gar kein Privatleben zu haben. Aber es ist wirklich mal was ganz anderes, was man so nicht kennt. Man hat schon viele Biker-Filme gesehen. Das sind ja meistens so ein bisschen Trash- und B-Movies. Und das ist hier so ein Film, der versucht, sich schon auch in einer gewissen sozialen Realität zu verankern.
Es gab ja vor ungefähr einem Jahr, da musste ich jetzt sofort dran denken, diesen französischen Film Titan, in dem es um eine Frau, allerdings eine Serienmörderin, aber auch eben um Autos, um eine Männerdomäne ging, sehr radikal, sehr verstörend. Geht das in eine ähnliche Richtung? Das war ja fast so ein bisschen horrormäßig auch.
Nein, so weit geht das hier auf keinen Fall. Allerdings hat die Regisseurin Lola Kivoran durchaus versucht, sich gleich diverser Genres zu bedienen, wie sie mir auch in einem Interview bestätigt hat.
Der Film ist eine Hommage an das Kino und seine Flamboyanz, seine Fähigkeit, die Realität aufzulösen, ihr andere Farben zu verleihen und die sonst so üblichen Darstellungen zu verdrehen. Gedreht wurde bewusst in dem breiten CinemaScope-Bildformat, wie beim Western. Wir wollten formal an das epische Kino erinnern. Es ist zudem ein Film über die Emanzipation der Hauptfigur. Also auch ein Frauenporträt. Und es gibt eine ganz klare Bewegung zum Fantastischen, zum Surrealen.
Also hier hört man eben auch die Intentionen der Regisseurin. Und ich finde, lange Zeit gelingt es ihr auch, vor allen Dingen dank ihrer sehr charismatischen Hauptdarstellerin Julie Ledru, die übrigens eine echte Bikerin ist, ja auch zum ersten Mal überhaupt in einem Film mitspielt, sehr viel Interesse und auch Sympathie für dieses doch irgendwie auch sehr rotzig erzählte Regiedebüt zu haben als Zuschauer. Dann kippt der Film aber, will eben nicht mehr nur ein Sozialdrama sein oder eine realistische Geschichte erzählen, kippt so ein bisschen ins Übersinnliche, ins Fantastische. Und das hat mich dann eher verstört. Das fand ich dann nicht unbedingt immer überzeugend. Und deswegen sieht man eigentlich sehr lange mit viel Sympathie einem Film zu, der dann gegen Ende irgendwie doch sehr viel schwächer wird, was immer schade ist. Weil da fand ich, wäre filmisch und erzählerisch dann auch ein bisschen mehr drin gewesen.
Rodeo von Lola Kivoran, die andere Regisseurin Claire Denis, eine Regie-Ikone des französischen Kinos, die beschäftigt sich in ihrem neuen Film mit Liebe und Entschlossenheit, mit weiblichem Begehren. Es geht wohl um eine Dreiecksgeschichte, Jörg Taschmann, also ein Paar und dann taucht da eine alte Liebe wieder auf. Und was passiert dann?
Also es geht um Sarah, gespielt von Juliette Binoche, und Jean-Vincent Verdon, ein ehemaliger Rugbyspieler, der auch irgendwann mal im Knast gesessen hat. Man weiß bloß nie genau, warum. Sie arbeitet bei Radio France als Moderatorin, ist auch politisch sehr engagiert. Corona spielt auch noch eine Rolle. Masken werden auch immer noch aufgesetzt. Der Film ist aus dem Vorjahr. Und eigentlich scheint zwischen diesen beiden alles perfekt zu sein, bis dann Sarah auf der Straße zufällig François wieder sieht, mit dem sie mal zusammen war und der auch noch der beste Freund von Jean ist. Und plötzlich, wie vom Blitz getroffen, fühlt sie sich wieder zu diesem François hingezogen. Und das ist eine Geschichte, die man eben nicht glaubt. Am Anfang glaubt man sie nicht, weil sie fast so kitschig idyllisch ist. Und dann wiederum glaubt man nicht, wie so eine Idylle irgendwie so schnell auch wieder zerbrechen kann.
Klingt aber auf jeden Fall sehr französisch. Also was macht Claire Denis mit diesem Stoff?
Ich finde, sie macht viel zu wenig damit, weil sie zu viel will. Das Ganze ist wirklich heillos überfrachtet und ich finde auch noch viel zu lang. Der dauert auch wieder mal 2 Stunden und dann stimmt irgendwie auch nichts, weil diese Figuren irgendwie Abziehbilder bleiben, die nicht wirklich gefüllt werden mit Leben und vor allen Dingen nicht mit Empathie. Und insofern bleibt da vieles einfach nur Behauptung. Erst wird alles überidealisiert, dann alles überdramatisch. Und von daher habe ich das mit einer großen Distanz gesehen und selbst Darstellerinnen wie Juliette Binoche, die ich sehr, sehr schätze, oder auch Vincent Landon, der ein sehr guter Darsteller ist, haben meine Enttäuschung da nicht wirklich lindern können und können diesen Film eben auch nicht retten. Ich finde es einen ziemlich schwachen Film von Claire Denis.
Jörg Taschmann mit den Filmen der Woche. Wir sprachen über den neuen Film von Claire Denis mit Liebe und Entschlossenheit und Rodeo von Lola Kivoran. Dann vielleicht doch lieber Mission Impossible 7 anschauen. Der startet ja auch morgen in den Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Die Kinos auf den Philippinen zeigen nun doch den neuen Barbie-Film. Das berichtet das philippinische Nachrichtenportal Philstar. Bedingung sei, dass eine in dem US-Film auftauchende Seekarte mit der umstrittenen Nine-Dash-Linie ausgeblendet wird. Mit dieser Linie markiert China seinen Anspruch auf einen Großteil des südchinesischen Meeres, einschließlich einiger Seegebiete, die von den Philippinen und Vietnam als ihr eigenes Territorium angesehen werden. Anders als auf den Philippinen darf der Barbie-Film in Vietnam deshalb gar nicht gezeigt werden. 2016 hatte der ständige Schiedshof in Den Haag entschieden, dass Chinas Ansprüche nach internationalem Recht ungültig sind. Die pleitegegangene Münchner Lach- und Schießgesellschaft ist nach Angaben ihres Insolvenzverwalters gerettet. Den Angaben zufolge übernehmen die beiden Interimsgeschäftsführer Christian Schulz und Ulrich Spandau die 1956 gegründete Kabarettbühne. Peter Jungblut.
Christian Schulz ist Redakteur, Autor und Formatentwickler von Fernseh- und Streaming-Angeboten. Ulrich Spandau arbeitet als selbstständiger Unternehmensberater und übernimmt kriselnde Firmen, um sie wieder in die Gewinnzone zu bringen. Insolvenzverwalter Pohlmann hoffte auf eine zweite Chance für die kleine Schwabinger Bühne. Es sei allerdings nicht einfach gewesen, Investoren zu finden, ungeachtet der vielen öffentlich geäußerten Solidaritätsbekundungen.
Das als NS-Beutekunst eingestufte Gemälde »Das bunte Leben« von Wassily Kandinsky kann den Erben der jüdischen Eigentümer zurückgegeben werden. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags billigte die Entscheidung und folgte damit der Empfehlung der beratenden Kommission. Das Bild von 1907 gilt als eines der Hauptwerke Kandinskys. Seit 1927 gehörte es dem Ehepaar Levenstein in Amsterdam. Nach der Besetzung der Niederlande durch die deutsche Wehrmacht wurde es 1940 versteigert. In den 70er Jahren kaufte es die Bayerische Landesbank und lieh es an das Lehnbachhaus in München aus. Deutschlandfunk Kultur gehört mit einem Plus von 120.000 Hörerinnen und Hörern täglich zu den größten Gewinnern im deutschen Radiomarkt. Das geht aus den Vergleichszahlen der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse hervor. In der heute veröffentlichten zweiten Reichweitenstudie für 2023 kommt das bundesweite Kulturprogramm auf 644.000 Hörerinnen und Hörer. Der Deutschlandfunk und das ausschließlich digital verbreitete Programm Deutschlandfunk Nova verzeichnen nach Steigerungen in den vergangenen Jahren stabile Reichweiten. Unter den in ganz Deutschland meistgehörten Programmen hat sich der Deutschlandfunk mit täglich 2,27 Millionen Hörerinnen und Hörern auf Platz 6 verbessert.
Für Magazinmacher und Magazinliebhaber war die Ankündigung von RTL im Februar eine echte Horrornachricht, nämlich Kahlschlag bei den Zeitschriften, die bei Gruner und Jahr erscheinen. Seither leeren sich ja auch nach und nach die Magazinregale in den Kiosks. Wobei immer offen blieb, welche Zeitschriftentitel einfach verkauft würden und ihnen dann möglicherweise ein zweites Leben beschert wird. Das könnte zum Beispiel auf die Art zutreffen, das älteste deutsche Kunstmagazin. Dafür scheint sich nämlich der Spiegel zu interessieren. Stefan Koldehoff hat recherchiert, vielleicht ja auch ein Herzensthema, weil Sie selbst früher vor dem Deutschlandfunk dort Redakteur waren, oder?
Ja, durchaus. Mein Herz hängt, das gebe ich ganz freimütig zu, nach wie vor an diesem Magazin. Und das liegt daran, dass ich finde, dass das nach wie vor das Kunstmagazin ist und der Deutschlandfunk bleibt damit werbefrei, das am besten Journalismus und Kritik miteinander verbindet auf eine unabhängige Art und Weise. Das ist, glaube ich, danach keinem anderen deutschen Kunstmagazin mehr für ein breites Publikum so gelungen.
Mhm. Wie es aussieht, ich habe es gerade gesagt, der Spiegel zeigt Interesse daran, ja. Ist aber wohl noch unklar, in welcher Form. Also kann man denn davon ausgehen, dass es eine gedruckte Form sein wird?
Also davon geht man aus in Hamburg. Ich bin letzte Woche noch dort gewesen und habe bei Gruner und Jahr auch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Man geht weiterhin von einem gedruckten Heft aus, denn dieses gedruckte Heft, das immerhin stolze 16 Euro am Kiosk kostet inzwischen, das schreibt schwarze Zahlen. Das heißt, es wirft einen Gewinn ab. Im Moment noch für RTL, die es ja von Gruner und Jahr übernommen haben. Aber das wäre sicherlich, wenn der Spiegel denn kaufen würde, nicht anders. Und da wäre es ja sicherlich töricht, dann ein solches Erfolgsmodell auf nur noch online umzustellen. Denn die Leserschaft von Art, das sind eben nicht in erster Linie die hippen, digital affinen 20-Jährigen. Als ich damals noch da war, haben wir immer gesagt, also mindestens ein Drittel der Auflage kaufen sicherlich ältere Lehrerinnen und Lehrer, Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer, um dann die nächste Unterrichtsstunde nicht mehr selbst vorbereiten zu müssen. Also es ist sicherlich ein gesetzteres Publikum, das Print nach wie vor schätzt.
Ja, auch gesetzter als der Konkurrenztitel Monopol, ne?
Ja, sicherlich. Da hat Monopol von Anfang an, als das gegründet wurde, erkannt, dass Art ein sehr, sehr breites Feld abdeckt. Also da geht's ja wirklich von steinzeitlicher Kunst über Design, über alte Meister, die Renaissance bis zum Impressionismus und Kunst der Gegenwart, während Monopol ja von Anfang an gesagt hat, wir konzentrieren uns aufs 20., 21. Jahrhundert. Und das war nicht nur klug, das war sicherlich auch ein Bereich, den Art so gut nicht abgedeckt hat. Vielleicht aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, weil man gedacht hat, unser Publikum will das vielleicht gar nicht so sehr.
Wenn man jetzt nochmal auf diesen möglichen Kauf schaut, was weiß man denn noch? Wird die bestehende Art-Redaktion dann mitgenommen?
Also offiziell spricht niemand drüber. Ich habe heute sowohl bei RTL, dem aktuellen Besitzer, als auch beim Spiegel nachgefragt. Da wird noch nicht mal bestätigt, dass man in Verhandlungen ist. Aber es hat ja vorher schon allgemeinere Aussagen gegeben. Und die lauteten tatsächlich bei diesen Titeln von der Liste der verkäuflichen Objekte. Da wäre eigentlich schon Bedingung und der Verlagsort bliebe ja derselbe. Art sitzt am Baumwall, der Spiegel sitzt am Rande der Speicherstadt, Luftlinie vielleicht 700, 800 Meter entfernt. Das Personal zu übernehmen und zwar zu den gleichen Konditionen, so der Wunsch wie bei Art. Und wenn da jemand nicht mit einverstanden ist, dann gibt es natürlich den Sozialplan, den RTL entwickelt hat für die Menschen, die nicht mehr dabei bleiben. Also dann wäre zumindest eine gewisse soziale Sicherheit gegeben.
Die Art ist eines der erfolgreichsten Hefte neben 11 Freunde, für das sich der Spiegel ja offenbar auch interessiert. Jetzt kann man trotzdem fragen, welches Interesse hat ein Nachrichtenmagazin wie der Spiegel an einem Kunstmagazin wie Art?
Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, denn das muss man ja mal ganz offen sagen, der Spiegel hat ja spätestens seit der große Kunstkritiker Jürgen Hohmeier da in den Ruhestand gegangen ist, eigentlich nicht mehr viel getan für die Kunst. Also die fand im Heft im Wesentlichen noch statt, wenn sie irgendwie mit Sex and Crime oder mit Skandalen oder Fälschungen oder Diebstählen zusammenhing oder wenn irgendwie die Nazizeit involviert war. Dann hat Kunst auch immer stattgefunden im Spiegel. Wie man jetzt ein wirklich seriöses Magazin, das es schafft, solche Geschichten immer, aber auch mit seriöser Kritik und mit Ausstellungsbesprechungen zu verbinden. Wie man das integrieren will, das wird spannend sein zu beobachten. Auf der anderen Seite kriegt man sicherlich auch beim Spiegel mit, dass die Kunst nach wie vor boomt. Also es gab natürlich diese Delle durch Corona in den Museen, aber inzwischen werden Ausstellungen wieder sehr gut besucht. Der Kunstmarkt boomt, das ist möglicherweise auch nochmal ein Feld für die Anzeigenabteilung, wo man gut zugreifen kann. Also aus wirtschaftlichen Gründen kann ich mir schon vorstellen, dass sich das für den Spiegel lohnt. Und übergeordneter Aspekt vielleicht, wenn man sieht, wie große Konzerne wie der Springer Verlag sich inzwischen international aufstellen und das Portfolio immer weiter noch um diesen und diesen und diesen Titel erweitern, dann kann das natürlich auch betriebswirtschaftlich für den Spiegel ganz schlau sein, nicht nur auf das Nachrichtenmagazin zu setzen, sondern mal zu gucken, wofür sich die Leute sonst noch so interessieren.
Und kann es sein, dass aus Art dann sowas wie Kunstspiegel wird?
Also ich will es nicht hoffen, um es mal mit so einem Schmunzel zu sagen. Also ich glaube, dass die Kunst nach wie vor, so wie sie es ja auch in den Sendungen des Deutschlandradios, bei Deutschlandfunk Kultur, im Deutschlandfunk und so weiter hat, ihren eigenen Wert als fester Bestandteil der Gesellschaft und als anderer, als eben nicht kommerziell oder politisch vor allen Dingen konnotierter Blick auf die Gesellschaft behält. Ich hoffe nicht, dass es nur noch der Nachrichtenwert ist, den man da übernimmt. Aber nochmal, damit würde man alleine auch ein eigenes Heft, das man da ja möglicherweise jetzt kaufen will, auch nicht am Leben halten. Dann könnte man es zu einer Rubrik im großen Spiegel machen. Und das ist ganz offensichtlich nicht geplant. Art soll Art als eigenes Magazin bleiben.
Stefan Kolderhoff über die mögliche Zukunft von Art, dem ältesten deutschen Kunstmagazin, für das sich der Spiegel interessiert. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Krankenhäuser zeichnen sich in den seltensten Fällen irgendwie architektonisch aus. Im Gegenteil, es sind Orte, an die wir als Patientinnen gefesselt sind. Dabei würden wir am liebsten so schnell wie möglich die Flucht ergreifen, was eben auch mit den Räumen zu tun hat. Technisch hochgerüstet, abwaschbar und pflegeleicht, da bleibt für sinnliche Materialien, Farben oder gar Formen einfach nicht viel übrig. Aber muss das so sein? Die Architekturpsychologin Tanja Vollmer forscht seit 20 Jahren zu diesem Thema an der Technischen Universität München. Zusammen mit ihren Studierenden zeigt sie nun im Architekturmuseum München Beispiele für gute Healing Architecture. Tobias Krone hat sie sich für uns angeschaut.
Am Beginn der Ausstellung steht ein Krankenbett. Es symbolisiert einen Paradigmenwechsel. Denn von hier aus der Sicht der Patientin, schaut die Ausstellung auf Architektur. Der kranke Mensch und der Raum, in dem er liegt, beides ist in einer komplexen Beziehung, sagt die Architekturpsychologin Tanja Vollmer.
Die Theorie, die dahinter steht, heißt Raumanthropodysmorphie. Klingt komplex, heißt aber abgekürzt, wenn der Körper erkrankt, erkrankt der Raum mit ihm.
Anthropodysmorphie, das klingt ja fast ein bisschen nach Anthroposophie, einer Geistesströmung, die auch schon einige Krankenhausbauten hervorgebracht hat, wie die Filderklinik bei Stuttgart oder die Havelhöhe bei Berlin. Doch Tanja Vollmer besteht auf rationaler Wissenschaftlichkeit. Ihre Architekturentwürfe einer besseren Krankenhausarchitektur gründen auf streng methodisch getesteten Modellen, wie Räume auf das Stressempfinden von KrankenhauspatientInnen wirken. Wie diese gute Architektur dann aussieht? Zum Beispiel so wie die Krebszentren der Stiftung Maggie's Five, eine Art Gartenhäuser. Diese Krebsstationen aus den 90er Jahren gehen auf die Ideen der Gartenarchitektin Maggie Caswick zurück. Kuratorin Lisa Luck deutet auf das Foto eines gemütlichen, modern eingerichteten Aufenthaltswohnzimmers in einem flachen Pavillon mit Blick ins Grüne.
Sie war dann selbst krebskrank und war dann oft im Krankenhaus und hat sich da damit auseinandergesetzt, wie wahnsinnig schlecht es ihr selbst geht in diesen Architekturen.
Maggie Caswick erdachte nicht Räume für Patienten, sondern Räume für Menschen. Diese Beispiele kleinerer Therapiezentren werden im ersten Teil der Show gezeigt, als wertvolle Architekturexperimente. Tanja Vollmer.
Weil auf diesem kleinen Maßstab werden die Aufträge immerhin noch teilweise direkt vergeben, statt durch Wettbewerbe. Und das ist ein wichtiger Faktor, warum das Krankenhaus zurzeit so krank ist. Weil in den Wettbewerben die Architektinnen und Architekten wahnsinnig wenig Zeit haben, komplexe Häuser zu entwerfen.
Wie ein Krankenhaus gebaut sein müsste, damit sich Menschen darin wohlfühlen? Hier hat Tanja Vollmer 7 Faktoren ausgemacht. Einer davon ist der Blick ins Freie. Ein Patient heile dann schnell, wenn er sein Ziel, also das Leben draußen, vor Augen habe. Wie in Swindon, dem ersten Krankenhausneubau im England der Nachkriegszeit, einem Flachbau der Sachlichkeit.
Man sieht es auf den Bildern, wahnsinnig hoher Anteil an Verglasung. Es ist auf einer Anhöhe gebaut, die Blicke gehen eben super weit, aber auch das Element dieser Innenhöfe. Und das sind eben viele der Bauten eher so als Pavillons auch angeordnet. Das heißt, ich habe super viele Blickbeziehungen auch innerhalb dieses Komplexes in andere Teile.
Leider ist das Krankenhaus mit Weitblick ins Winden schon abgerissen, wegen zu viel Asbest. Auch Geruch ist ein wichtiger Faktor in Krankenhäusern. Museumsdirektor Anders Lepig deutet auf Fotografien von mehreren einfachen Pavillons. Eine Art Dorf ohne großen ästhetischen Anspruch. Es handelt sich um das Bezirkskrankenhaus Butaro in Ruanda mit 150 Betten. Einer Gegend, in der bis vor 15 Jahren gar keine Krankenhäuser existierten. Bis die Hilfsorganisation Partners in Health und ein studentisches Team um den Architekten Michael Murphy aus Boston die Klinik finanzierten und planten.
Hier haben die Architekten sich entschieden, auf dieser Bergkuppe die ganze Anlage so zu bauen, dass sie bis auf die Operationssäle komplett auf Klimaanlagen verzichtet, die sehr teuer sind im Unterhalt und teilweise zur Weiterverbreitung von Krankheiten wiederum dienen innerhalb der Klinik, wenn sie nicht gut gewartet sind.
Auch Privatsphäre ist ein wichtiger Faktor für gute Krankenhausarchitektur. Für die Zimmer eines Kinderkrankenhauses in Utrecht planten Vollmer und ihre Partnerin Gemma Koppen spezielle Spielzonen für Kinder, in die kein Krankenpersonal Zutritt hat. Für begleitende Eltern steht eine separate Kammer mit Zugang zur Terrasse bereit, denn auch sie brauchen einmal ein paar Minuten Ruhe. PatientInnen in großen Krankenhäusern brauchen vor allem eines, Orientierung. Die Uniklinik im dänischen Aarhus hat einen Bettenturm in der Mitte, als eine Art Landmark, um die herum sich die anderen Klinikgebäude wie eine Kleinstadt gruppieren. Das Super Hospital Aarhus, es könnte auch für die Zukunft hierzulande stehen, denn auch hier soll ja eine Krankenhausreform die großen Kliniken als Kompetenzzentren stärken und damit potenziell größer machen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat für diese spannende und gut verständliche Ausstellung die Schirmherrschaft übernommen, hört man. Ob er sich die Entwürfe für bessere Krankenhäuser zu Herzen nimmt? Bei all dem Sparzwang eines klammen Gesundheitssystems? Hier hakt die Kuratorin Lisa Luxch ein. Luxus sei das hier nicht.
Das Gute ist, dass diese Studien ja durchgeführt werden und man einfach belegen kann, dass es wirksam ist. Und wirksam heißt zum Beispiel ja auch, dass eben Liegezeiten verkürzt werden. Und natürlich sind das dann auf lange Sicht auch Einsparungen, die getroffen werden können. Man muss für die Planung teilweise schon mehr Geld in die Hand nehmen. Es zahlt sich aber innerhalb sehr kurzer Zeit in vielen Aspekten schon aus.
Bessere Krankenhausarchitektur erhöht also die schnelle Genesung. Die Ausstellung Das Kranke Haus bzw. Das Krankenhaus, wie Architektur heilen hilft, ist noch bis zum 21. Januar 2024 in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen. Ja, und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. In die Feuilletons von morgen hat Klaus Pokatzki geschaut. Und auch da geht es erstmal um prägende Erfahrungen, die Spuren in unserer Psyche hinterlassen.
Es ist so ziemlich das Grauenhafteste, was ich je gesehen habe, lesen wir in der Wochenzeitung Der Freitag. Wenn man vor einer Feuerwand steht, die aus bis zu 100 Meter hohen Flammen besteht, fühlt es sich so an, als sei man buchstäblich bei lebendigem Leib in der Hölle gelandet, erzählt im Interview die kanadische Fotografin Jane Osborne, wie es ist, wenn sie Waldbrände dokumentiert, die in ihrem Heimatland immer mehr zunehmen. Beim ersten Mal habe ich diese Flammen später vor meinem geistigen Auge gesehen. Jedes Mal, wenn ich mir im Bad das Gesicht wusch, sah ich Flammen. Die Feuerwehrleute erklärten mir, es läge daran, dass mein Gehirn versucht zu verarbeiten, was ich gesehen hatte. Mein Gehirn wusste nicht, was es damit anfangen sollte. Und bei anderen Leuten ist ja bis heute noch nicht im Gehirn angekommen, dass wir Probleme mit unserem Klima haben. Vergangene Woche war die heißeste je gemessene Woche auf der Erde, steht in der Süddeutschen Zeitung. Wie zeitgemäß wäre eine Klimapolitik, die die gemeinsame Aufgabe priorisiert, Menschen für inhaltlich große, gute Zukunftsentscheidungen zu gewinnen, statt sich fast ausschließlich von spekulativen Wählerwünschen antreiben zu lassen? Fragt Vera Schröder und hält damit unserer Politik einen Spiegel vor, aus dem schon fast die Flammen lodern. Die meisten Menschen, meint sie, sehnen sich, hallo Bundesregierung, nach verbindlichen Ansagen und danach, dass ihr Verhalten in der Klimakrise endlich nicht mehr nur ihre Privatsache ist, sondern sich alle gemeinsam verändern. Wer aber umweltverträglicher statt zu fliegen lieber mit unserer Bahn fährt, der würde sich vor allem einen verbindlichen Fahrplan wünschen. Meine Verbindungen hatten teilweise eine Verspätung von mehr als einer Stunde, erzählt der Schriftsteller T.C. Boyle von seinen Erfahrungen mit dem deutschen ICE. Mein Verdacht ist, dass man sich bei der Deutschen Bahn von den Fluggesellschaften hat inspirieren lassen, die ja eine große Expertise darin besitzen, ihre Kundschaft zu frustrieren. Aber ganz bestimmt gilt für die Bahnverantwortlichen auf hohen und höchsten Posten selbstverständlich nicht das, was T.C. Boyle im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung über seine Literatenkollegen sagt. Die meisten Autoren sind alkoholabhängig, drogenabhängig und menschenfeindliche Idioten. Ich selbst hatte mich in den Drogen verloren. Was mich gerettet hat, war mein Verlangen, Kunst zu schaffen. Und dafür musste ich viel Zeit allein mit meinem Geist verbringen. Und Geist würden wir auch dem Führungspersonal unserer Bahn wünschen. Anti-Utopist und lebensweltlich neugieriger Erotiker, so würdigt die Tageszeitung Die Welt einen wahrhaft geistvollen Mann. Er hinterlässt ein grandioses Werk, heißt es in der Neuen Zürcher über den Schriftsteller Milan Kundera, der nun im Alter von 94 Jahren in Paris verstorben ist. Der Roman war für Kunderer Mehrstimmigkeit, Offenheit, Polyphonie, also gewissermaßen ein urdemokratisches Unterfangen, schreibt Karl Markus Gauss. Milan Kundera verlieh den Dingen ihr wahres Gewicht, indem er leicht von ihnen erzählte, steht in der Süddeutschen. Es dürfte in ganz Europa kein wohlsortiertes Bücherregal geben, auf dem nicht mindestens ein Kundera-Taschenbuch seinen guten Geist verbreitet, schreibt Nils Minkmar. Mit seinen Millionen von Lesern und Übersetzungen in viele Sprachen gehört er zu jenen wenigen Romanautoren, die sowohl das Interesse von Leserinnen und Lesern als auch die Zuneigung und Anerkennung der lieben Kollegen gewinnen konnten.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Purkatzky und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.